Ja, schönen guten Abend. Es freut mich, dass Sie heute ganz besonders zahlreich hierher gefunden haben. Es wird wohl auch an den Referentinnen und am Thema liegen, aber es ist sehr erfreulich, dass zum Kepler Salon eigentlich immer sehr viele Menschen kommen. Herzlich willkommen. Heute ist der Titel unserer Veranstaltung Wachstumswahn, was uns in die Krise führt und wie wir wieder herauskommen. Gut zu wissen, zu Gast bei mir sind heute Christine Ax und Friedrich Hinterberger. Herzlich willkommen. Vorher noch einige einleitende Worte. Sie kennen das ja wahrscheinlich. Bedienen Sie sich der Gastronomie? Gehen Sie etwas trinken? Des Weiteren, ganz wichtig, der Kepler Salon ist bei freiem Eintritt zu besuchen. Dafür danken wir unseren Sponsoren Stadt Linz und Land Oberösterreich sowie auch den Freunden des Kepler Salons, dem Unterstützungsverein. Sie finden das, ich habe jetzt gerade kein Programm bei mir, Sie finden es auf der vorletzten Seite des Quartalsprogramms. Wenn Sie noch kein Freund des Kepler Salons sind, werden Sie es. Es zahlt sich aus. Sie sichern damit unsere Arbeit. Soweit dazu. Es wird in circa einer halben Stunde, werden wir wieder zum Gespräch bitten. Sie kennen das Prozedere, warten Sie bitte auf das Mikrofon, auch wenn Sie eine kräftige Stimme haben. Es geht darum, Ihre Wortmeldungen für die Ewigkeit zu konservieren. Halten Sie sich auch bitte kürzer, es wollen heute wahrscheinlich viele etwas sagen, also vielleicht keine Fragen, die mehr als 7 Sätze beinhalten. Ja. Mein Name ist Dominika Meindl, ich bin Schriftstellerin und Journalistin und ich freue mich, heute Ihre Gastgeberin sein zu dürfen. Ich habe alle Punkte erledigt. Gäste vorstellen, das mache ich sehr gerne. Die Gäste. So. Frau Professor, wir haben uns geeinigt, gesagt Frau Professor und Herr Professor und dann lassen wir es wieder gut sein. Christine Ax, Publizistin und Expertin für nachhaltige Entwicklung, lebt in Hamburg, stimmt das, und arbeitet in Berlin, und zwar derzeit im Büro für zukunftsfähige Entwicklung und Kommunikation. Und Friedrich Hinterberger, aus Linz gebürtig, stimmt das?
Schwanenstadt.
Schwauner.
Schwauner, richtig.
Volkswirt und Experte für ökologische Ökonomie, Gründungspräsident, also man kann auch Herr Präsident sagen, wenn man mag, des Sustainable Europe Research Institute in Wien. Habe ich gesagt, dass Sie Publizistin und Expertin für nachhaltige Entwicklung sind? Habe ich das?
Kann man so sehen, ja.
Sie werden uns heute Ihr Buch vorstellen. Es ist im Vorjahr erschienen.
November.
Im November des Vorjahres. Übrigens, der Büchertisch heute höchstpersönlich betreut von Alex Stelzer. Bitte räumen Sie ihm den Tisch ab nachher. Es wird auch signiert, habe ich gehört. Und zwar geht, also wie der Titel schon verrät, um den Wachstumswahn. Implodiert die Wirtschaft ohne Wachstum? Woher kommt diese Ideologie, sie habe ständig zu wachsen? Wo führt sie hin? Welche Alternativen gibt es? Und heute wird es gehen um Visionen und Strategien für ein gutes Leben nach dem Wachstum. Darf ich Sie bitten, mit Ihrem Vortrag zu beginnen?
Christine.
Ja, herzlichen Dank, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Wir starten mit einem ganz kurzen, wir werden nicht viel vorlesen, nur jetzt und ganz am Ende nochmal und zwischendurch erzählen wir über das Buch. Aber nur, damit Sie einen Eindruck bekommen, das Buch ist eine Mischung aus persönlichen Geschichten, aus Volkswirtschaftslehre und Geschichte, Wirtschaftsgeschichte. Wir versuchen das Thema auf 3 Ebenen parallel verständlich zu machen, zu erklären. Jetzt geht's erstmal mit der persönlichen Geschichte los. Ein schöner, sonniger Frühsommertag in Hamburg. Es ist 22:30. Wir sitzen erschöpft bei einem Cappuccino draußen in einem Café auf dem Goldmarkt. Froh den Massen, die sich ihren Weg über den Markt bahnen, entronnen zu sein. Ganz Hamburg scheint an diesem Vormittag den gleichen Gedanken gehabt zu haben. In Ruhe über den Markt bummeln. Die Stände locken mit einer unglaublichen Vielfalt und Fülle an guten Dingen. Blumen, Früchte aus aller Welt, Käsestände, Frischnudeln, Antipasti und Gemüse. Fast alles inzwischen auch in Bio-Qualität und oder mit dem Etikett versehen regional. Die Einkaufstüten der vorbeieilenden Quellen schier über auch unsere sind gut gefüllt. Für Fritz Anders genug zu einem Monolog über die Dinge zu beginnen, die man braucht oder eher nicht braucht. Er beklagt sich darüber, dass seine Wohnung vollgestopft ist mit Sachen, die sich in den letzten 30 Jahren angesammelt haben und wie schwer es ist, sich mit seiner Familie darüber zu einigen, was weg kann und was nicht. Am liebsten sollen immer die Sachen der anderen weg. Aber am Ende bleibt alles da, wo es gewesen ist. Wir warten auf Bert, in dessen Studio in Eimsbüttel wir gerade an dem Buch arbeiten. Als er kommt, diskutieren wir über die Qualität des Käses, der hier im Café serviert wird, und über das Geschäft auf der anderen Seite des Marktes. Dort werden Designerkleider angeboten. Die Hosenbeine sind aufgetrennt und die vier Stoffbahnen zu einem Rock zusammengenäht. Es ist eines der vielen schönen Beispiele für Upcycling, die wir neuerdings sehen. Aus dem Radio klingt eben noch die Stimme von Eros Ramazzotti. Und jetzt schnarrt die Stimme des Nachrichtensprechers. Die Wortfetzen, die wir hören können, reichen völlig aus, um uns die Laune zu verhageln. Seit Wochen die gleichen Geschichten. Die Investoren fliehen aus dem Euro, die Wirtschaftskrise in Südeuropa und die hohe Arbeitslosigkeit geben Anlass zur Sorge. Und ein Experte hat erklärt, man brauche dringend ein Konjunkturprogramm, weil nämlich nur Wachstum jetzt noch helfen könne. Dann die nächsten Meldungen. Bürgerkrieg, ähnliche Zustände hier, Armut dort, Klimawandel, Ressourcenknappheit und so weiter. Eine Spirale, die sich scheinbar immer schneller dreht. Eine Krise, die sich immer weiter zuspitzt. Und was tun wir? Wir geben uns dem Kaufrausch und dem Genuss hin und tun so, als ob uns das alles gar nichts angeht und diskutieren lieber den Fernsehfilm oder mokieren uns über die Qualität von irgendwelchen Dingen. Warum? Weil wir ignorant sind oder weil es uns immer noch zu gut geht, im Vergleich zu den anderen in Europa, vom Rest der Welt gar nicht zu reden, weil wir uns den Luxus leisten können, über die vom Falschen zu viel und vom Richtigen zu wenig Krankheit zu diskutieren, zu viele Klamotten, zu viel Stress, zu viel Verantwortung, zu viel Angst vor der Zukunft, zu wenig Muße, zu wenig Zeit für unsere Lieben, zu wenig Sicherheit und Vertrauen in die Zukunft, eine Reihe, die sich endlos fortsetzen ließe. Dann möchte ich jetzt an dich übergeben.
Genau. Das ist ja schon eine Herausforderung, 367 Seiten in einer halben Stunde. den Anspruch haben wir jetzt gar nicht, aber wir haben uns gedacht, wir würden gern so ein bisschen erzählen, den Bogen, den wir in dem Buch machen. Und wir beginnen damit, dass wir an unserem eigenen Leben, wir haben sozusagen aus den 50er, 60er Jahren kommend, dieses Wachstum erlebt, die hohen Wachstumsraten, eine Zeit, wo das Wachstum auch angekommen ist, bei uns, bei unseren Familien, wo man es so richtig gemerkt hat im Konsum, wo das Auto in die Familie gekommen ist, das Haus gebaut wurde, die Waschmaschine, der Fernseher, wo man mit in dem alten traditionellen Rollenbild gut mit einem Einkommen in der Industrie eine Familie ernähren konnte, und am Feierabend war Feierabend und am Wochenende war Wochenende, und es ist uns eigentlich sozusagen gut gegangen dabei. Also das, was man heute noch so hört, warum wir Wachstum brauchen, es ist mehr Arbeit geschaffen worden, als wir hatten. Wir haben die Gastarbeiter ins Land geholt. Wir haben trotzdem die Arbeitszeit verkürzt, oder vielleicht auch deswegen, von 48 auf 44 auf 40. Also da ist es sozusagen, das war die Zeit, wenn man es verkürzt sagen will, des guten Wachstums. Und dann?
Und dann ist das irgendwann gekippt nach unserer, auch in unserer persönlichen Wahrnehmung. Dieses Kapitel, das heißt hier Scheinriesen oder die Schattenseiten des Wachstums. Das Scheinriesen-Kapitel, dieser Scheinriesenbegriff, der stammt aus dem Buch von Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte kennen. Also die stehen in der Wüste und dann plötzlich taucht ein Riese am Horizont auf und sie fürchten sich ganz entsetzlich und überlegen, was machen wir jetzt, laufen wir weg oder nicht, und sind ganz mutig und bleiben stehen, und dann kommt dieser Scheinriese auf sie zugegangen. Und dann wird er immer kleiner. Und am Ende steht vor ihnen ein ganz normaler kleiner Mann. Und so ist es sozusagen in unserer Wahrnehmung, nämlich mit dem Wachstum der letzten 20 Jahre ungefähr. Und zwar ungefähr seit Mitte der 70er Jahre. Da ungefähr würden wir sozusagen diesen Zeitpunkt ansetzen, wo sich sozusagen zunehmend auch das Wachstum gegen uns gekehrt hat und wo die Staaten noch immer mehr, also sozusagen wo Wachstum eigentlich auch immer mehr sozusagen erzwungen wurde über staatliches Handeln. Also da sind wir sozusagen in diesen scheinbare Notwendigkeit des Wachstums, die hat sozusagen damals angefangen, sich zu entfalten. Ja, Scheinriese. Ich mache das immer ganz gerne in diesem Buch, weil ich mich mehrere Jahre intensiv mit diesem Thema beschäftigt habe, immer ganz gerne am Thema Schuhe fest. Als wir in den sozusagen in den 50er, 60er Jahren, ja, da hatte man irgendwie, weiß ich nicht, 2, 3 Paar Schuhe oder 4. Und damals ist man als Kind auch in den Kindern sozusagen in den Schuhladen gegangen und die Schuhe wurden vermessen und die waren damals auch noch so gut, dass sie manchmal sogar weitergegeben wurden. Das hat sich dann, wenn Sie heute wenn Sie heute in Schuhgeschäfte gehen und sich anschauen, wie sich dieses ganze Thema Schuhbekleidung entwickelt hat, dann stellen sich eben ganz viele Fragen, was das eigentlich noch mit Lebensqualität oder mit sozusagen intelligentem oder sinnvollem Zuwachs oder Wachstum zu tun hat. Sie können heute, also das ist hauptsächlich ein Frauenthema, möchte ich Ihnen auch sagen, man kann heute mit sehr wenig Geld sehr viele Schuhe kaufen, die von ganz miserabler Qualität sind und uns alle die Füße kaputt machen mit schweren Folgen für die Zukunft und Folgekosten für das Gesundheitswesen. Die Schuhe, müssten die Schuhhersteller jeden Schuh in 5 unterschiedlichen Weiten anbieten können und in ganz und halben Größen, damit die Schuhe, die sie kaufen, wirklich zu ihren Füßen passen. Sie wissen, wie es aber tatsächlich ist. Normalerweise ist es so, dass Frauen heute eher ihre Füße in den Schuhen anpassen als umgekehrt. Das Ganze ist natürlich nur möglich geworden durch eine Art von Wachstum, die auf Kosten von Natur und Menschen geht. Ja. In anderen Regionen dieser Erde zahlen viele Menschen einen hohen Preis für diese absurde Entwicklung. Und das ist aber sozusagen ein Phänomen, das Sie inzwischen in ganz vielen sozusagen Produktbereichen sehen. Ja. Wenn Sie, weiß ich nicht, Weihnachten, stand ich letztlich vor einem Regal mit Schokoladen-Weihnachtsmännern. Das war, ich weiß nicht, wie groß, ja. Also ich meine, wir alle wissen, dass wir diese vielen Dinge und die auch inzwischen auch nicht mehr diese große Vielfalt wirklich brauchen. Das macht uns nicht glücklich. Aber es kostet unseren Kindern möglicherweise sozusagen die Zukunft im Endeffekt. Ja, und Arbeit, genau, soll ich noch auf das Thema Arbeit eingehen? Ja. Die Arbeitswelt, wie ist das auch weiter, wie ist das möglich geworden? Die Arbeitsproduktivität ist ja ein Schlüssel sozusagen für diese Art von billigem Überfluss, auch bei uns. Und das hat etwas mit Arbeitsverdichtung zu tun. Und diese Arbeitsverdichtung hat inzwischen aber jetzt nicht nur sozusagen in der Industrie stattgefunden, da über die Automatisierung, sondern hat inzwischen auch alle Wirtschaftsbereiche ergriffen. Und sozusagen der Stress, der sich auch vor allem in den Dienstleistungsbereichen aus dieser ungeheuren Arbeitsdruck und Verdichtung ergibt, der ist so groß, dass das inzwischen der Hauptkostenfaktor in unserem Wachstumsmarkt, Gesundheitsmarkt ist. Ja. Also wir sagen, die Schattenseiten überwiegen inzwischen. Und der Druck und das Leid, das mit dieser Art von Wirtschaften verbunden ist, sowohl in der Arbeitswelt als auch letztlich mit den unendlichen Dingen, die uns das Leben schwer machen, die inzwischen Teil unserer Existenz sind, hat sozusagen gekippt. Ja, das hat jetzt nicht mehr diese positive Seite. Wir brauchen es so nicht.
Mhm. Genau, vielleicht an der Stelle mit einem Vorurteil schon aufzuräumen, mit dem wir immer wieder konfrontiert sind. Wir sind nicht gegen das Wachstum. Das wäre auch dem Wachstum völlig egal, ob wir für oder gegen es sind. Sondern es geht uns eigentlich darum, zunächst mal auch zu erklären, wo kommt das Wachstum eigentlich her? Damit haben wir uns von der Literatur, die wir so kennen, relativ wenig auseinandergesetzt. Also was sind eigentlich die Treiber des Wachstums? Und das Spannende dabei ist, dass uns da so ein paar Themen durch das ganze Buch sozusagen immer wieder begleiten, die, ich habe vorher schon genannt, sozusagen die positiven Aspekte, die uns sozusagen gut getan haben, sind auch genau die, die das Wachstum lange Zeit getrieben haben. Also wir haben mehr konsumiert, wir alle zusammen. Es wurde mehr gearbeitet, die Babyboomer. Ja, unsere Generation sind die, sozusagen, als wir in die Arbeit gekommen sind, sind immer mehr Menschen sozusagen verfügbar gewesen, die arbeiten wollten und arbeiten konnten. Es haben wir konnten exportieren. Ja, Deutschland ist Exportweltmeister und wir haben uns da dran gehängt in Österreich. Wir haben die Staatsverschuldung natürlich in den 70er Jahren, sozusagen, wo man versucht hat, damals ja auch zunächst noch nicht und später immer mehr kritisiert, sozusagen, wir haben uns verschuldet und das hat natürlich sozusagen das Wachstum beflügelt. Manche sagen auch sozusagen schon über das Maß hinaus, das eigentlich aus der Wirtschaft selbst heraus sozusagen möglich war. Und das sind jetzt genau diese Faktoren, wenn man jetzt immer mehr in die Gegenwart denkt, das sind genau diese Faktoren, die jetzt auch das Wachstum sozusagen zu Ende gehen lassen. Und das Wachstum geht nicht zu Ende, weil das irgendjemand kritisiert, sondern das Wachstum geht deswegen zu Ende, weil diese ganzen Treiber, die wir kennen und von denen wir lange Zeit sozusagen gut getrieben wurden in der Wirtschaft, im Positiven, aber dann auch schon in den negativen Auswirkungen, von denen Christine gerade geredet hat, die aber einfach an ihre Grenzen stoßen. Also die Arbeitsverdichtung zum Beispiel ist einfach nicht mehr, es geht einfach nicht mehr mehr. Es geht in den relativ reichen Gesellschaften wird sozusagen immer mehr gespart, beziehungsweise ist auch sozusagen dieser Wunsch, immer mehr zu haben, materiell sich mit Dingen zu versorgen, eigentlich immer geringer. Der Ressourcenverbrauch, das war ja das erste Thema, als sozusagen schon vor 40 Jahren so die erste Wachstumskritik ankam, wird jetzt sozusagen, das war ja damals in dem Clapper-Frohm-Bericht schon drinnen, nicht, dass uns die Ressourcen ausgehen, sondern dass es einfach immer durch die Konkurrenz um die Ressourcen weltweit immer schwieriger wird und vor allem immer teurer wird, an die Ressourcen zu kommen und deswegen sozusagen, dass dieser Wachstumsspirale von selbst sozusagen zum Erlahmen kommt. Die Exportgeschichte ist eine ähnliche. Es können nicht alle Exportweltmeister sein. Es müssen die anderen genauso viel muss importiert werden in anderen Ländern, als wir exportieren können oder als der Teil der Welt, der exportiert, führt letzten Endes in den anderen Ländern zu Verschuldung. Sie kennen das aus Griechenland, die sich sozusagen verschuldet haben, um die Produkte von uns zu kaufen. Letzten Endes, wenn wir ihnen die Schulden streichen, haben wir sozusagen uns selber finanziert. Also diese ganzen Mechanismen, die in den 60er, in die 70er Jahre hinein, zum Teil auch noch in den 80ern gut funktioniert haben, funktionieren nicht mehr und diese Wirtschaftskrise, die dann so in 2008 richtig zugeschlagen hat, es gab ja vorher schon mal diese Dotcom-Blase in 2001, die ist eigentlich nur das Symptom. Ja, da wird oft gesagt, das ist eine Immobilien- oder eine Finanzmarkt- und die Lehman-Krise. Das sind aber so eigentlich die Symptome. Der Grund für uns ist, dass einfach diese endogenen Prozesse der Wirtschaft selbst nicht mehr so funktionieren, wie sie funktioniert haben und deswegen eben es sozusagen notwendigerweise zu der Wachstumsschwäche kommt, die wir heute haben. Die deutsche Wirtschaft ist, wenn man sozusagen vergleicht, vor der Krise bis zu jetzt praktisch nicht gewachsen. Die österreichische Wirtschaft ist seit 2008 mit 0,5% pro Jahr im Durchschnitt gewachsen, also praktisch auch nicht. Und es gibt für uns wenig Gründe anzunehmen, dass das sozusagen so weitergehen wird. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, führt uns das in eine Falle? Weil wir um diese Goodies, die wir am Anfang diskutiert haben, das, wo das gute Wachstum noch war, Arbeitsplätze, Konsum etc., um das zu erreichen, wir angeblich Wachstum brauchen, aber die Treiber nicht mehr treiben. Was tun wir jetzt?
Ja, ich würde mal gerne noch einen Punkt aufgreifen, den Aspekt der Staatsverschuldung, den du jetzt gerade nicht erwähnt hast. Wenn man genau hinschaut und sich länger damit beschäftigt, dann und den Politikern zuhört und sozusagen jedes Mal immer wieder kommuniziert bekommt, es geht nicht ohne Wachstum, wir brauchen Wachstum, alles bricht zusammen, wenn es nicht wächst, dann stellt sich natürlich schon die Frage, sozusagen, woraus ergibt sich denn eigentlich die vermeintliche Notwendigkeit für dieses Wachstum? Und wenn man sich länger damit beschäftigt, und deswegen würde ich auf das Thema Schulden nochmal kurz zu sprechen kommen, entsteht eigentlich der Eindruck, dass tatsächlich der größten Probleme, die wir haben oder Hauptzwänge, die sich überhaupt ergeben, in der Tat das Thema Staatsverschuldung ist. Das ist tatsächlich sozusagen ein Problem. Dieses Problem wird sich sozusagen über Wachstum nicht mehr lösen lassen. Und das, was besonders wichtig ist zu verstehen, wenn man mal sozusagen sich anschaut, wie es sozusagen zu dieser Art von Staatsverschuldung überall kam, der Versuch, immer wieder Wachstum zu erzwingen, obwohl diese Treiber nicht mehr funktionieren, von der Fritz gerade gesprochen hat, sozusagen hat uns ja genau in diese Staatsverschuldung hineingetrieben und ist mit die wichtigste Ursache für die sozusagen Finanzblasen, die dramatische sozusagen Folgen haben. Und vielleicht noch folgendes Beispiel, sozusagen, ich weiß nicht, man kann jetzt sozusagen ein weiteres Beispiel für dieses Dilemma, zum Beispiel Japan, wenn ich das noch kurz erwähnen darf, die ja auch seit 15, 20 Jahren nicht mehr wachsen und jetzt gerade nochmal einen Versuch machen mit Abenomics, indem sie ihre Staatsverschuldung nochmal dramatisch, die haben schon 240% jetzt inzwischen, sozusagen versuchen es nochmal Wachstum zu erzwingen und es gelingt ihnen auch nicht. Ja. Also die Staatsverschuldung ist tatsächlich ein Problem, aber wir sind, und das versuchen wir in unserem Buch aufzuzeigen, sagen, wer behauptet, wir hätten keine Wahl und müssten wachsen, um diese Probleme zu lösen, die sich möglicherweise stellen, wenn was zu erwarten ist, dass Wachstum ausbleibt, ja, dieser These widersprechen wir. Ja, wir behaupten, wir sind nicht in einer Wachstumsfalle und wir haben Möglichkeiten, die Rahmenbedingungen so neu zu gestalten, dass wir aus diesem Zwang herauskommen. Wir sind also nicht in einer Wachstumsfalle, das stimmt nicht. Und ein Beispiel, an dem wir das zum Beispiel, an dem wir das aufzeigen, ich habe häufig diesen Satz gebraucht in den letzten 10, 20 Jahren sozusagen arbeiten, verschwenden müssen, um arbeiten zu dürfen. In der Tat, wenn man den Diskurs, wenn man sozusagen hört, mit welchen Argumenten Wachstum sozusagen als alternativlos sozusagen uns dargestellt wird, taucht immer sozusagen die Sache mit den Arbeitsplätzen auf. Aber einerseits ist es so, dass wir es in Europa schon mal geschafft haben, die Arbeitszeit deutlich zu verkürzen. In den 60er Jahren war es möglich, von 48 Stunden auf 40 Stunden Arbeitszeit sozusagen zu reduzieren. Und das Zweite ist, wir glauben, dass wir, oder wir wissen es eigentlich, glaube ich, wir wissen, dass wir sehr wohl dass also die Arbeit fair und generationengerecht so verteilen könnten und auch die Einkommen, dass es sozusagen dieses Argument, dass wir sozusagen wegen der Arbeit wachsen müssen, sozusagen einfach nicht zutrifft. Ja. Und da werden wir vielleicht gleich nochmal drüber diskutieren, wie das eigentlich ganz praktisch funktionieren kann. Ja.
Ja, vielleicht ein anderer Bereich, den wir uns angeschaut haben, wo es so einen vermeintlichen Wachstumszwang gibt, sind die Finanzmärkte. Auf der einen Seite haben wir ja ein Geldsystem und ein Finanzsystem, die große Aktiengesellschaften irgendwo dazu zwingt, immer zu wachsen, immer mehr Profite abzuwerfen. Sie werden regelrecht von den Banken und auch von den Shareholdern sozusagen darin getrieben. Ein guter Manager muss sozusagen Wachstum erreichen. Große Konzerne merken das irgendwie so schon, die sozusagen so global agieren, dass sie sozusagen auf der anderen Seite des Globus schon angekommen sind und eigentlich ganz genau merken, dass sozusagen diese Grenzen, die sozialen, die ökologischen und die ökonomischen Grenzen für sie gelten. Und das ist natürlich der Punkt, dass man auch das Geldsystem sozusagen umstellen muss. Einerseits auf der makroökonomischen Ebene. Also wir plädieren für so etwas wie Vollgeld. Was heißt sozusagen, Geld kann letzten Endes, so wie es ja früher auch einmal war, nur von den Staaten, von der Nationalbank, von den Zentralbanken geschaffen werden. Aber auch, wir kümmern uns auch sehr, und das ist uns ein großes Anliegen, was heißt das eigentlich für kleine und mittlere Unternehmen? Eigentlich basiert unser Reichtum, unser Wohlstand, wie eine Wirtschaft wie die österreichische, die deutsche, die europäische Wirtschaft prosperiert doch zu einem ganz wesentlichen Teil auf kleinen und mittleren Unternehmen, und die haben sozusagen ganz andere Sorgen. Wenn wir heutzutage in auch bei Ö1, das ich sozusagen als Radiosender liebe und jeden Tag bei mir läuft, wenn man da die Wirtschaftsnachrichten hört, glaubt man ja, die Wirtschaft besteht nur aus den Apples und Samsungs und General Motors dieser Welt. Und KMUs kommen da gar nicht vor. Und wir sagen, wir müssen schauen, dass wir diese sozusagen Finanzierung auch erleichtern, gerade für kleine und mittlere Unternehmen. Das heißt, einerseits sozusagen Rahmenbedingungen schaffen, die nicht immer nur die großen finanzkapitalgetriebenen Konzerne dann bevorteilt. Aber auch, und das ist auch eine Besonderheit unseres Buches, dass wir einerseits immer über diese politischen Rahmenbedingungen schreiben, auf der anderen Seite aber auch sagen, was können wir selber machen. Und Sie kennen wahrscheinlich alle dieses Beispiel von Heini Staudinger, der sozusagen angefangen hat, im letztendlich im privaten Umfeld von privaten Kapital einzusammeln für sein eigenes Unternehmen, in der Zwischenzeit auch sozusagen dabei ist, Plattformen zu kreieren, wo sozusagen überhaupt kleine, mittlere Unternehmen kleine und mittlere Unternehmen, das ist die kleine Wirtschaft. dass wir sozusagen selber auch darauf schauen können, wo geben wir eigentlich unser Geld hin? Nicht nur, was konsumieren wir, sondern auch sozusagen, was finanzieren wir mit dem, was wir vielleicht an Erspartem haben, und das vielleicht auch uns an solchen Finanzierungsmodellen beteiligen, die sozusagen in Richtung kleine und mittlere Unternehmen gehen. Ja, was machen wir noch für Beispiele? Das Pensions- und Gesundheitssystem zum Beispiel.
Ja, genau. Eine der, sozusagen, die sozialen Sicherungssysteme sind sozusagen auch eine der Argumente, mit denen dann die Politiker hingehen und sagen, wir müssen um jeden Preis wachsen, notfalls eben auch, indem wir wieder die Staatsschulden sozusagen uns weiter verschulden und Konjunkturprogramme finanzieren. Neuerdings heißt das dann intelligentes Wachstum, nicht wahr, oder? Ja. Und da kommen das Thema Gesundheit und Pensionen stehen im Zentrum. Wenn man sich intensiver mit diesem Thema beschäftigt und mit diesen Kostentreibern, mit denen wir es da möglicherweise zu tun haben in Zukunft, dann kommt man aber, dann kommen wir zu dem Schluss, dass es sehr wohl Lösungen geben kann, die uns allen gut tun würden, und uns sozusagen aus diesem vermeintlichen Dilemma befreien. Und sozusagen, wir plädieren für eine generationengerechte Verteilung von Arbeit und meinen damit, dass wir alle in Zukunft sehr viel weniger sozusagen in der Woche arbeiten, aber dafür länger. Es ist so, dass heute ja schon das Bruttosozialprodukt erzeugt wird, wenn wir es umlegen sozusagen auf die arbeitsfähige Bevölkerung, dann erzeugen wir dieses Bruttosozialprodukt mit 16 Stunden pro Kopf. Diese 16 Stunden pro Kopf, die sind aber hoch verdichtet in einer sozusagen relativ kurzen Lebensspanne, in der wir dann vor allem auch in den Lebensphasen sehr intensiv und eigentlich zu viel arbeiten müssen, in denen wir eigentlich auch gerne unsere Familien, sozusagen, wenn wir in der Familienphase sind und uns gerne auch mehr Zeit nehmen würden für unsere Kinder oder sozusagen für unsere Partner. Dieses Phänomen der Rush-Hour des Lebens zwischen dem, ich sag mal, 25. und dem 50. Lebensjahr ist aber auch mit die Ursache, warum wir unter einer schrumpfenden Bevölkerung, sozusagen warum die Bevölkerung schrumpft, weil das Rahmenbedingungen sind, unter denen junge Menschen sich eben immer häufiger gegen Kinder entschieden haben und gegen Kinder entscheiden. Und die Folgen dieser Überforderung in dieser Lebensphase sind dann wiederum sozusagen Kosten im Gesundheitswesen und die gesundheitlichen Folgen, die sich dann in den späteren Lebensjahren zeigen. Das ist sozusagen kein nachhaltiger Umgang, weder bezogen auf das Thema sozusagen Familie. Es ist kein nachhaltiger Umgang mit unseren eigenen Kräften, mit unserer Gesundheit. Und es führt, wie man das in manchen Regionen heute sehen kann, dazu, dass es eben auch immer weniger Menschen gibt und mit hohen Folgekosten übrigens für die Infrastruktur und so weiter. Also es ist sozusagen ein nicht nachhaltiges Konzept von Arbeiten. Und die dass wir alle sehr viel älter werden, führt dann wiederum dazu, dass die Rentenkassen tatsächlich extrem belastet sind. Also mein Vater, der ist mit 65 in Rente gegangen, hat dann 30 Jahre lang eine sehr hohe Rente bezogen. Und das ist etwas, was wir uns in der Tat nicht leisten können. Also was brauchen wir? Wir brauchen eine Arbeitswelt sozusagen mit Lebensarbeitszeitkonten, in denen wir das, was jeder von uns beitragen muss, um die Güter zu erzeugen, die wir haben wollen und brauchen, sozusagen über den Zeitraum so verteilen können, wie es uns allen und dem Gesundheitswesen und den Pensionskassen sozusagen zuträglich ist. Es gibt solche Modelle, die sind durchgerechnet. In Deutschland sozusagen haben wir auch inzwischen die Lebensarbeitszeit auf 67 erhöht. In Japan, die uns 10 Jahre voraus sind, was diese Entwicklung angeht, ist es völlig sozusagen sehr häufig, dass die Menschen inzwischen auch bis 70 arbeiten. Aber wie gesagt, wir halten das für sinnvoll dann, wenn wir gleichzeitig die Wochenarbeitszeiten auf im Durchschnitt auf 25 Wochenstunden pro Woche eben reduzieren können. Und sozusagen, wenn wir uns anschauen, wie viele Arbeitsstunden in der Tat sozusagen wirklich nur erforderlich sind, würde sich das gut ausgehen.
Ja, vielleicht zum Abschluss. Ein Argument, das ja auch immer wieder gebracht wird, ich erinnere mich noch gut an die Debatten in den 70er Jahren, wo diese Wachstumsdebatte zum ersten Mal aufgekommen ist. Seither, insbesondere, ich sage jetzt mal so, aus sozialdemokratischer oder eher linker Seite, ist ja, wir brauchen das Wachstum, um zu verteilen. Da muss man sozusagen den Reichen nichts wegnehmen und können trotzdem den Armen was geben. Wenn wir uns genau die Statistiken anschauen, dann war ja genau das Gegenteil der Fall. Das Wachstum hat dazu geführt, dass praktisch verschleiert wurde, dass von unten nach oben umverteilt wurde. Wir haben sozusagen die Armen oder die Wenigverdienenden haben ein bisschen was mehr gekriegt. Das ist zum guten Teil durch die Inflation wieder aufgefressen worden. Und es ist de facto in den meisten Ländern zu den wirklich Wohlhabenden umverteilt worden. Zum Abschluss möchte ich einfach auch den Abschluss sozusagen des Buches nochmal lesen, die letzten beiden Seiten, und dann kommen wir, glaube ich, mit der halben Stunde ganz gut hin. Weil die Wachstumsfalle, in die wir uns hineinmanövriert haben, hausgemacht ist, können wir mit den richtigen Rezepten auch wieder einen Weg hinausfinden. Wir Bürgerinnen haben die Möglichkeit, den Hebel umzulegen, wenn wir nur wollen. Wir haben nicht nur alles, was wir brauchen, wir haben mehr als das. Wir haben das Know-how, die Technologien, das Geld, um den Übergang zu organisieren. Wenn nicht wir, wer dann? Wenn nicht jetzt, wann dann? Wir können unser Geld in die Region und in nachhaltige Investitionen hier und überall in der Welt stecken. Wir können anders arbeiten, anders leben und es wird uns gut tun. Wir können mehr miteinander und füreinander machen, statt gegeneinander. Natürlich wird es uns nicht jederzeit leicht fallen, seinen Egoismus zurückzustellen und das Wohl seiner Mitmenschen und der nachfolgenden Generationen als seine Verantwortung anzuerkennen und sich entsprechend zu verhalten. Aber es lohnt sich, es wenigstens zu probieren. Wir werden entdecken, wie erfindungsreich und kreativ Menschen sind, sobald ihnen eine Grenze gesetzt wird, an der sie sich abarbeiten dürfen. Wir werden selbst die Erfahrung machen, wie befriedigend es sein kann, wenn uns die gebratenen Tauben nicht mehr einfach so in den Mund fliegen, wenn wir nicht alles als selbstverständlich betrachten. Niemand braucht frische Erdbeeren im Winter, wenn der Vorratsschrank voll mit Erdbeermarmelade ist. Niemand braucht 300 unterschiedliche Fertiggerichtpulver, Frischkäse und mit Dönergeschmack, 10 Meter lange Regale voller Süßigkeiten, die uns krank machen, und Schuhe, die uns die Füße und den Rücken ruinieren. Luxus hat viele Gesichter. In Zukunft wird Luxus vielleicht in einem völlig neuen Gewand daherkommen, mit einem weniger an Quantität und einem mehr an Qualität, was Dinge und Nahrung angeht, die in Form von besserer Bildung und Gesundheit, einem ausgewogenen Nebeneinander von Arbeit und Freizeit. Es gibt so viel mehr, als wir uns heute hineingepresst in ein System von Wachstums- und Leistungsdruck vorstellen können. Oder, wie schon Ludwig Erhard 1957 in seinem Buch Wohlstand für alle formulierte: Wir werden sogar mit Sicherheit dahin gelangen, dass zu Recht die Frage gestellt wird, ob es immer noch richtig und nützlich ist, mehr Güter, mehr materiellen Wohlstand zu erzeugen, oder ob es nicht sinnvoller ist, unter Verzichtsleistung auf diesen Fortschritt mehr Freizeit, mehr Besinnung, mehr Muße und mehr Erholung zu gewinnen. Dem ist auch über 50 Jahre später kaum etwas hinzuzufügen, außer vielleicht, unterm Pflaster war immer schon der Strand, wir sollten uns nur die Mühe machen, diesen Schatz endlich zu heben. Vielen Dank.
herzlichen Dank für den Vortrag. Weltrettung durch weniger Arbeiten finde ich extrem gut. Ich bleibe aber trotzdem heute bis 9 hier und mache die Arbeit fertig.
Danke.
Nicht danke. Jetzt sind Sie an der Reihe mit Ihren Fragen. Herr Brettl, versprechen Sie mir, sich kurz zu halten. Wirklich? Ja, bitte.
Gestatten Sie mir die Bemerkung, dass Sie, verehrte Vortragende, ziemlich oft das Wort wir gebraucht haben. Mhm. Und ich möchte hinterfragen, wer sind die Wir-Personen? Mhm. Wie groß ist diese Wir-Gemeinschaft? Die politische Gemeinschaft, die in Österreich in den letzten Jahrzehnten das Sagen gehabt hat, also eine Koalition zwischen ÖVP und SPÖ, wie sie sich jetzt auch bei der Europawahl herausgeschält hat, die haben zusammen nur mehr 51% und die restlichen 49% entfallen auf Parteien, die teilweise aus meiner Sicht die klügeren Programme gehabt haben. Aber wenn man da die vielen Nichtwähler dazurechnen würde, dann wären ja die, wird ja also der Bevölkerungsumfang, der theoretisch 51% betragen hat bei den letzten Wahlen, viel kleiner.
Die Frage bitte.
Das war das Erste.
Die Frage ist, wer ist
wer
es sind wir?
Sollen wir gleich darauf antworten? Ja. Wir sind wir. Also wir reden nicht über ÖVP und SPÖ, wir reden sozusagen um ja auch Menschen wie wir. Menschen unseres Alters, unserer Schicht sozusagen, die wir auch als unsere Leser erwarten, die wir glauben, dass sie, auch wenn sie möglicherweise oder sicher weit weniger als 50% sind, doch sozusagen sehr viel de facto zu sagen und zu machen haben in unserer Gesellschaft und die es sozusagen in der Hand haben, vieles anders zu machen. Und wenn es wir anders machen, dann kann man sozusagen auch viel bewegen in dieser Gesellschaft.
Ja, mein Name ist Wagner. Ich bin leider so ein alter Mensch, der eigentlich schon über der vernünftigen Grenze ist und daher das System schädigt, das muss ich sagen. Aber eine Frage. Diese Schilderung der Missstände, vermeintlichen oder tatsächlichen Missstände, das war ja ganz lustig mit den Schulen und so, aber relativ trivial. Das Ganze, was Sie vorschlagen, ist ja eigentlich eine Utopie. Und es geht darum, wie wir es realisieren. Denn wenn wir jetzt weniger Schuhe kaufen oder auf die Erdbeeren verzichten, da bewirken wir ja nichts. Diese Arbeitszeitverkürzung, das kann ja auch nicht der Einzelne machen. Nur mal zum Thema wir. Wie soll das konkret angegangen werden?
Wir glauben halt, dass es immer beides sein kann, aber man darf sie nicht aufeinander ausreden. Das heißt, ja, wir selber, jeder von uns, kann etwas machen und es hilft natürlich was, wenn man die Erdbeeren im Winter nicht isst. Und wenn wir unsere eigene Arbeitszeit verkürzen, ich leite selber ein Unternehmen mit derzeit 15 Mitarbeitern, wir sind übrigens geschrumpft, auch bewusst geschrumpft, von 30 jetzt wieder auf 15. Und wir haben das umgesetzt bei uns und wir haben 30-Stunden-Verträge und wenn wir die nicht hätten, wenn jeder sozusagen normal arbeiten würde, hätten wir halt 10. Das heißt, wir haben 5 Arbeitsplätze geschaffen. Das kann jeder selber machen, aber natürlich ist es sozusagen, wird das nicht ausreichen, wenn es nicht die politischen Rahmenbedingungen gibt und da haben wir sozusagen auch vieles dazu gesagt. Wenn es sozusagen eine Gesetzgebung gibt, die sozusagen die Überstunden zum Beispiel nicht so fördert oder eben das andere Geldsystem, beim Verteilungspunkt plädieren wir für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Also es gibt vieles, was man tun kann, aber es ist jetzt auch kein Ausritt zu sagen, solange die Politik das nicht macht, können wir nichts machen, sondern ich habe ein Beispiel genannt von wir können sozusagen unser Geld anders anlegen. Also beides muss sein und ja, wir haben es in der Hand. Das ist unser Credo.
Zimmermann, meiner Meinung nach ist es nicht nur ein Wachstumsproblem gewesen, sondern nach 45 wollten die Leute, die gelitten haben, einfach auch Wohlstand haben. Und jetzt kommen wir das Problem, jetzt kommt man drauf, es gibt zu wenig. Man kann das nicht weiterschreiben. Und jetzt kommt man eigentlich drauf, dass dass dem Staat irgendwie ein Konzept fehlt, sozusagen, wie man glücklich wird oder wie man ruhig wird. Was sagen Sie dazu?
Magst du mal?
Also ja, es gibt ja viele Untersuchungen, die zeigen, dass jenseits eines sozusagen eines gewissen Einkommens das Glück gar nicht mehr abhängig ist von Geld, sondern dass eigentlich viele andere Dinge viel wichtiger sind für das Thema Lebensqualität oder für das persönliche Glück. Und dann sind wir auch beim Thema Gesundheit und Sicherheit und Familie und gute Arbeit, Sinn. All das sind Themen, die sehr viel mehr, die auf dem Wohlstandsniveau, das wir heute haben, sozusagen viel entscheidender sind für unser Glück, unser persönliches Glück und Wohlbefinden. Es gibt genügend Untersuchungen, die das inzwischen festlegen. Ich finde es schön, dass Sie diesen Aspekt der Unruhe angesprochen haben, weil das in der Tat für mich ein Stück weit auch der Kern jetzt kulturell, ja, der Kern ist, mit dem wir es auch zu tun haben. Übrigens hat schon Voltaire am Ende seines wunderbaren Buches Candide den Rat erteilt, man möge doch bitte zu Hause bleiben und seinen Garten pflegen. Es gibt einen ganz wunderbaren japanischen Philosophen Fukuoka, der zu dem gleichen Ergebnis gekommen ist. Diese Unruhe, ja, die hat auch schon sozusagen Maslow beschrieben mit seinem magischen mit seiner Bedürfnispyramide. Die kennen Sie alle, die haben Sie in der Schule kennengelernt. Aber das sozusagen der eigentliche Hauptpunkt dieser Pyramide, den hat man uns damals verschwiegen, weil Maslows Pyramide ist nach oben offen, ja. Und Maslow selber hat nach all seinen Studien festgestellt, also wir steigen immer höher sozusagen, was diese Bedürfnispyramide angeht, also von materiellen Gütern hin zu selbst sozusagen also zur Selbstentfaltung. Aber Maslow hat am Ende gesagt, das Problem ist eigentlich, diese Pyramide ist nach oben offen. Der Nörgelfaktor holt uns immer wieder ein. Ja? Und Sie alle kennen das. Ja? Sie haben ein Ziel oder Sie haben etwas gekauft und sozusagen ist völlig egal sozusagen, welchen Weg Sie wählen. Ja? Es ist in der Regel so, dass sobald Sie sozusagen die Erfüllung gefunden haben, sozusagen, das hält eine Weile an, die Zufriedenheit, und dann geht es schon wieder los. Ja? Wir sind immer unterwegs. Ja? Und übrigens ist es sozusagen auch ein Kern des Buddhismus, wenn Sie sich damit beschäftigen, sozusagen, wie gehen wir mit dieser Energie um, jetzt persönlich und als Gesellschaft? Wie schaffen wir sozusagen Rahmenbedingungen, in denen wir eine Form von Zufriedenheit finden, die nicht immer wieder sozusagen davon abhängt, dass wir konsumieren müssen, dass wir Dinge tun, die eben letztlich uns allen nicht gut tun und der Erde nicht gut tun. Ja? Also das heißt, meine Überlegung war eigentlich immer sozusagen, diese Energie ist da, es macht gar keinen Sinn, sie zu leugnen, wir müssen mit ihr umgehen, aber wir müssen Wege finden, wie wir sozusagen diese sozusagen im Einklang mit der Natur und mit Gemeinschaften sozusagen diese Energie ausleben dürfen. Und deswegen, das habe ich in meinem Buch Die Könnensgesellschaft beschrieben, sozusagen ist für mich das Thema Fähigkeiten leben dürfen, Rahmenbedingungen schaffen, in denen alle Menschen sozusagen in die Tätigkeiten ausüben dürfen, die ihnen persönlich gut tun und in denen sie sich sozusagen auch ständig weiterentwickeln dürfen. Das hat für mich was mit dieser Unruhe zu tun. Ja, Stillstand ertragen wir nicht. Ja, wir brauchen Entwicklung, aber das heißt nicht, dass wir Expansion brauchen oder Wirtschaftswachstum. Wir brauchen Entwicklung. Jeder für sich persönlich und auch als Gesellschaft. Und das ist möglich. Ja, das ist möglich. Es gibt diese ganze Frage sozusagen, wie ist eine Steady State Economy denkbar? Also eine Gesellschaft, eine Wirtschaftsweise, in der wir sozusagen die Grenzen respektieren. Das sozusagen war Herman Daly, der als erster als Ökonom sozusagen sich diese Frage ganz grundsätzlich gestellt hat. Aber wir finden in der Geschichte der Menschheit, gab es übrigens, das wirtschaftshistorisch gesehen, ist ja diese Wachstumsphase, die wir durchlebt haben in den letzten 20, 30 Jahren, eigentlich die extreme Ausnahme. Ja? Wir kommen aus Gesellschaften und Wirtschaftsweisen, in denen sie sozusagen über Jahrhunderte, wie es eigentlich so tendenziell mit einer nur langsam wachsenden oder Steady State Economy zu tun hatten. Und trotzdem war es natürlich so, dass diese Kulturen sich entwickelt haben. Ein wunderbares Beispiel dafür ist Japan als Insel. Also Inseln sind überhaupt ein gutes, sozusagen ein gutes Beispiel für solche Fragestellungen, zu schauen, sozusagen, wie geht das auf Inseln, wenn nichts von außen dazukommt, sondern man mit den Ressourcen, die Erde ist ja auch eine Insel, ja, sondern wie funktioniert das, wenn man sozusagen auf einer Insel mit vorhandenen Ressourcen eine Gesellschaft wirtschaften muss und was ist dann Entwicklung möglich und was heißt Entwicklung, ja? Und dann kommen wir eigentlich eher zu dem Thema Kultur, Vielfalt, Bildung. Das sind sozusagen Elemente, die kompatibel sind, will ich mal sagen, mit den Grenzen, die eine solche Insel zwangsläufig sozusagen mit sich bringt. Naja, und wie gesagt, das mit der Unruhe, also meine Antwort wäre, wir sind so reich mit so vielen reichen Fähigkeiten ausgestattet, wenn wir von Anfang an diese Fähigkeiten entfalten dürfen und leben dürfen, glaube ich, dass wir sozusagen, dass es ein ausreichende Potenzial an Glück, das uns da sozusagen im Prinzip möglich wäre.
Also ich hätte da die Frage dazu, ich bin keine Politikerin, ich bin keine Unternehmerin, ich bin ganz eine normale Frau, aber für mich stellt sich die Frage, wie viele Milliarden auf unserer Welt, wir haben glaube ich 6 Milliarden Personen,
6, 7 jetzt bald, ja, vielleicht. Mhm.
Wie viele Milliarden von diesen Leuten müssten ihr Leben verändern, müssten weniger kaufen, müssten so leben, wie Sie es jetzt gerade geschildert haben, damit die Großen dieser Welt diese Macht und diese Gier nicht mehr ausspielen können, die einfach da ist. Das reicht nicht, wenn jetzt in Österreich 100.000 andere anders kaufen, anderes Konsumverhalten an den Tag legen, so leben, wie Sie es geschildert haben, die eigenen Werte ausspielen. Das funktioniert nicht, solange Macht und Gier das Sagen hat auf unserer Erde. Das ist meine Meinung.
Ja.
Nehmen wir die großen, nur ganz kurz, einen riesengroßen Konzern her. Ich glaube, es ist jedem bekannt. Ich will keine Namen nennen, einfach nur Saatgut. Dieser Konzern, der spricht Morddrohungen aus. Wenn die Leute nicht so tun, wie sie möchten.
Ja.
Und da frage ich mich, wie soll das funktionieren?
Also vielleicht beim Quantitativen anzufangen, ja, also Sie haben gesagt, wie viele Milliarden, zunächst mal geht es ja, sage ich mal, um 2 Milliarden Menschen überhaupt, die sozusagen diesen Reichtum haben, ja, um die anderen geht es zunächst mal gar nicht, da gibt es sozusagen auch, also in dem Sinn, dass es da noch auch Möglichkeit und das Recht gibt, sozusagen aufzuholen und irgendwo in die Nähe zu kommen, wo wir schon sind. Das heißt, jetzt reden wir über die 2 Milliarden, die irgendwo im Durchschnitt sozusagen unseren Wohlstand haben, in sehr vielen Ländern. Das ist halt nicht mehr so einfach zu sagen, Nord und Süd, sondern es gibt ja gerade in großen Ländern wie China, aber auch Brasilien, egal wo sie hingehen, gibt es immer beides. Ja, es gibt sozusagen enormen Reichtum und auch immer noch große Armut, wie bei uns letzten Endes auch. Und da wird gesagt, es reichen eigentlich 20%. Das sind so, das ist eine Daumenregel, die um etwas zu verändern. 20% von 2 Milliarden sind immer noch 400.000, rechne ich richtig? 400 Milliarden. Millionen, Entschuldigung, ich mit den Zahlen habe ich nicht so. Aber es sind immer noch sozusagen für und denen ziemlich viele. Das Beispiel, das Sie ansprechen, ist aber ein gutes Beispiel. Man muss da nicht mitmachen. Ja? Jeder von uns hat die Möglichkeit, da nicht mitzumachen. Immerhin hat es der österreichische Handel geschafft, das ist sozusagen weltweit auch Peanuts, immerhin Eier sozusagen so herzustellen, dass das kein gentechnisch verändertes Futtermittel da drin ist, was auch für den Klimawandel sozusagen gut ist. Das ist jetzt nicht viel, weil wir sind schon, also sagen Eier, Schweinefleisch wäre das Nächste, ja, da geht es schon um viel größere Mengen. Aber es wäre trotzdem machbar und es wird auch sozusagen dran gearbeitet. Da muss aber unterstützt werden. Ja, das ist sozusagen, wenn das wirklich auch gewollt wird, das ist dann irgendwie 10% oder 20% teurer, ja, das Ei oder der Schnitzel, können wir uns das leisten, ja, nehmen wir mal an, die meisten, die hier sitzen, können sich leisten, und wenn man 20% weniger Schnitzel isst, dann geht es sowieso wieder aus. Also das ist alles nicht aus der Welt, wir müssten es nur machen, und wir können es nur machen, und dann kann man schon auch was verändern, und da wird uns auch niemand mit dem Tode bedrohen.
Ja, aber ich habe jetzt sozusagen hier mehrere Stimmen gehört und ich kann das auch verstehen, ja. Wann wird naiver Optimismus einfach auch ab wann ist ein unberechtigter Optimismus in Bezug auf bestimmte Entwicklungen nicht auch gefährlich? Ja? Ich kann das gut verstehen, je älter ich werde, desto öfter stelle ich mir diese Frage, ja. Wir haben einen Workshop gemacht, der war eigentlich wahnsinnig interessant, da ging es um die Zukunft des Tourismus. Und wir haben mit 3 Gemeinden gearbeitet und wir haben mit denen sozusagen über ihr Hauptproblem gesprochen. Und wir waren sozusagen von den Gemeinden selber kam, von den Bürgern und Bürgerinnen kam sozusagen auch ganz stark rüber, dass Unwohlsein oder das Leid darunter, ja, dass man in diesem Hamsterrad ist und dass man das Gefühl hat, man muss immer weitermachen und immer weiter wachsen, und der damit verbundene Stress, der ununterbrochen da ist, sozusagen, das erzeugt ein großes Leid, und das war sozusagen ganz deutlich, ja, wurde das sozusagen von den Bürgern und Bürgerinnen und den Tourismusleuten sozusagen mitgeteilt. Und das ist ja auch wirklich, ich meine, das hat auch wirklich zum Teil, glaube ich, das muss sozusagen, wir alle leben da auch in gewisser Weise in einem Wahn, weil wenn Sie diesen Hotelier fragen, warum der glaubt, dass er immer weiter und noch einen Stern mehr und noch einen Stern mehr, dann wird er uns alle hier sozusagen als Grund nennen, weil wir ja angeblich das wollen. Ja, also sozusagen diese Geschichte, diese Fantasien, die auch im Raum sind, ja, sozusagen, was erwartet wird, ja, was wir alle voneinander erwarten und warum das sozusagen immer größer und schöner und schneller und besser und so weiter, das hat, glaube ich, viel auch mit diesen Projektionen zu tun, in einem Projektionsraum, in dem wir alle leben. Es ist aber tatsächlich, wenn wir dann sozusagen ehrlich sind und miteinander sprechen, dann stellen wir auch fest, dass es uns eigentlich inzwischen auch zu viel ist. Ja, dieses Gefühl ist sehr stark bei sehr vielen Menschen und dass sie eigentlich sich inzwischen was anderes wünschen. Und das ist, glaube ich, ein Befund, wenn man mit der zweite Punkt nochmal zu dieser Frage, wann darf man, wie lange darf man optimistisch sein? Ich würde gerne mit Ihnen morgen eine kleine Revolution anzetteln. Ja, ich würde auch gerne den Monsantos das Handwerk legen. Ich frage mich auch immer, warum das niemand tut. Aber es ist mir in den letzten 30 Jahren meiner Tätigkeit, ich war immer sehr politisch und aktiv, ist es mir nicht gelungen, Mehrheiten dafür zu bekommen. Und ich finde das auch sehr schade, ja. Ich habe keine Antwort. Also ich habe darauf keine Antwort. Ich kann Ihnen nicht sagen. Ja, ich würde es gerne tun, wenn Sie mich unterstützen. Ja. Wir alle hier sozusagen, ja. Also natürlich, das wäre dringend notwendig. Ja. Warum passiert es nicht?
Morgen, ja? Also bitte zücken Sie Ihre Terminkalender jetzt. Morgen Revolution.
Genau. Wir treffen uns bei den Löwen am Bahnhof.
Betty Löwen beim Bahnhof startet morgen die Revolution. Wann? 10 Uhr?
Ja, wir fangen jetzt Montagsdemonstrationen an.
Gemütliche Revolution. Das Volk. Bitte, da war eine Frage.
Ja, mit Revolution, ja, wir wissen, wie das ausgegangen ist. Früher muss man ein bisschen aufpassen. gibt eine gute Revolution in meinem Stadt.
Das wird eine gemütliche.
Ja, okay. Mir ist ein bisschen hängen geblieben, zuerst diese, wer sind wir, und dann dieses, was können wir da tun mit den Mächtigen und Machtpositionen, diesen Leuten. Meine Frage, die da sofort aufgekommen ist, ist, mehr politisch jetzt Initiative oder mehr Bürgerinitiative, eine Mischung, ich möchte jetzt vorsichtig sein, weil ich habe gehört zum Beispiel von der argentinischen Präsidentin, die gesagt hat, ihr Ölkonzerne treibt die Preise in die Höhe, das machen wir als Staat nicht mehr mit, wir verstaatlichen euch jetzt. Man hat sich auch Feinde gemacht damit, aber man sieht auf der anderen Seite, das war jetzt nur ein Medialbericht, ich weiß nicht, inwiefern das jetzt wirklich stimmt, aber sie hat es verstaatlicht. Und damit zu sagen, für das Volk, weil sie angekreidet worden ist, ja, sie macht die Wirtschaft kaputt, hat sie gesagt, was mache ich die Wirtschaft kaputt? Ich bin die, als Präsidentin stehe ich fürs Volk da. Und ich arbeite fürs Volk und deswegen wird das jetzt verstaatlicht, damit die Preise auch wieder hinuntergehen. Ist nur ein ganz kleiner Teil des Ölkonzerns, aber meine Frage eben, mehr Politik, mehr Bürger?
Und? Es geht gar nicht anders. Also erstens glaube ich, jetzt kenne ich mich mit Argentinien nicht so aus, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die argentinische Präsidentin schon gut versteht, wo sozusagen die Befindlichkeit der Bevölkerung ist und wo sie sozusagen vielleicht auch aus dem Amt gejagt wird, wenn es dann wirklich nicht mehr geht. Also da ist sozusagen, da sind wir natürlich in einer anderen Situation. Uns geht sozusagen so gut, dass wir natürlich auch ein bisschen faul oder gemütlich geworden sind und von daher vielleicht auch nicht so deutlich sagen, der Politik jetzt, was wir sozusagen von ihr erwarten. Und ich glaube schon, dass das sozusagen zusammengeht, jetzt bin ich wieder optimistisch, aber wir spielen uns das hin, also ich glaube schon, dass man sozusagen da auch eben dadurch, dass man sozusagen selber Zeichen sitzt und es irgendwie auch sichtbar wird, sich vielleicht dann sozusagen die Politik, unsere Politik auch sozusagen traut, Dinge sozusagen umzusetzen, die sie jetzt vielleicht nicht traut, weil sozusagen geglaubt wird, das würden wir nicht wünschen. Also wie zum Beispiel eine wirkliche Steuerreform, die Arbeit entlastet und Ressourcen verteuert. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass die meisten von uns, die hier sitzen, davon positiv betroffen wären. Aber jetzt weiß ich nicht, wer sozusagen auf der Forderungsliste für die nächste Nationalratswahl sozusagen oben auf hat, wir ändern das Steuersystem. Wir erwarten von Ihnen, dass Sie das Steuersystem ändern. Also es ist immer beides und es geht eigentlich sozusagen durch das eigene Verhalten kann man auch schon gewissermaßen darauf hinweisen oder zeigen, dass es am Ernst ist. Aber natürlich gibt es auch die Möglichkeit von Demonstrationen, gibt es auch die Möglichkeit von Leserbriefen, was haben wir alles und das sollen wir sozusagen alles machen und auch in von der privaten Diskussion im Familienkreis angefangen, das ist alles Teil der Geschichte. Und eine wenn wir vorher mit diesen 20% hatten, ich rechne jetzt nicht mehr nach, aber es gibt Berechnungen, die sagen, es gibt diese 20% auch. Wenn man sozusagen alles zusammennimmt von Menschen, die irgendwo sozusagen auf dem Weg sind, das Problem ist nur, dass das sozusagen doch sehr segmentierte Gruppen sind. Ja, ich sage mal, die einen engagieren sich für Umverteilung in der dritten Welt, die anderen haben ein Bildungsprojekt, die dritten, keine Ahnung, in der Freiwilligen Feuerwehr etc. sozusagen sehr engagiert für die Gemeinschaft. Und die kommen aber nicht zusammen. Und jeder hat sozusagen das Gefühl, ja, wir sind sozusagen ein kleines Häufchen und wenn ich nicht das und alle meine Energie da reinschmeiße, dann wird das auch nichts. Anstatt sozusagen zu verstehen, dass auch diese Dinge sozusagen eigentlich ein größeres Ganzes bilden. Und dann hätten wir diese 20%, wenn man sich sozusagen als größere gemeinsame Bewegung verstehen würde. Also wenn man das kann man googeln unter dem Stichwort Cultural Creatives. Da gab es sozusagen vor etwa 10 Jahren mal empirische Studien, das ist auch umstritten, aber mir ist das sehr plausibel, dass diese sozusagen Bewegung eigentlich da ist. Und so ein Abend wie heute zeigt es ja auch, sind jetzt noch nicht 20% der Linzer, aber es ist trotzdem für mich sozusagen sehr ermutigend, dass da sozusagen so viele Menschen sind, die sich für so ein Thema interessieren. Also, ja. Aber die Antwort ist also immer noch beides.
Meine Frage schließt sich eigentlich auch bei Ihren Ausführungen jetzt an. Ich frage mich, also Wachstumswahn, ist es nicht auch eine Frage des Fokus? Was wächst und warum lenken oder wie kommt es, dass wir nicht den Fokus auf Wachstum lenken, der eher gering ist, wie zum Beispiel Sozialkapital? Mhm. Kompetenzen im Sozialverhalten, dass es hier an Wachstum, was kann unterstützt werden, also es passiert eh, man merkt ja auch, dass viele Leute da sind, dass es diese Vorlesung gibt, aber dass man quasi an Wachstum wahn, der ist ja, wenn man nur auf eines schaut, ja, es ist wie wenn ich in einen Garten schaue und ich schaue aber nur die Tomaten zu beim Wachsen, der Rest ist mir wurscht. Da gibt es ja trotzdem den Wildwuchs und wie kann man den düngen, wie kann man den unterstützen oder wie kann man Mut machen, auch wenn verschiedene Gruppierungen sich noch nicht so hilfreich vernetzen, wie es sein könnte, dass man das da nur Mut zuspricht und da an Wachstumswahn, ein bisschen Dünger einfach streut, weil Wahn wäre eh wahrscheinlich gar nicht so gut. Aber dass man alles wieder betrachtet in dem Wachstumsgarten.
Das wäre meine Frage. Also diesen Mut versuchen wir ja gerade zu machen, dass wir auch hinweisen, es ist ja vieles schon da. Es gibt diese ganzen Initiativen, die in die Richtung schon gehen, in der, ich sage jetzt mal, Alternativbewegung oder Biobauern oder Initiativen, die sich für ein anderes Bildungssystem einsetzen, das sozusagen weniger leistungsorientiert ist. Ja, also Fokus, der Witz ist natürlich schon, dass es sozusagen, dass wir es in der Breite brauchen. Das heißt, ich glaube eher sozusagen, dass jeder seinen Fokus hat, den wir eh haben und dass wir uns eher verbinden. Dass wir sozusagen sagen, auch wenn ich selber jetzt nicht auf die Bildung schaue, weil das jetzt gerade nicht mein Thema ist, dass ich mich aber sozusagen, dass ich die Leute, die sich jetzt um das Bildungssystem kümmern und sozusagen dort auf ein vielleicht weniger leistungsorientiertes und mehr kooperatives und mehr künstlerisches und spirituelles oder was auch immer Bildungssystem, dass ich das sozusagen als Verbündete sehe und zu sagen, super, dass du dich darum kümmerst. Ich kümmere mich gerade sozusagen um eine andere Wirtschaftsform und der Dritte kümmert sich um sozusagen eine gerechtere Verteilung zwischen Nord und Süd. Und dass wir uns da sozusagen vielleicht auch irgendwo zusammenschließen und in dem Sinn dann sozusagen in eine bestimmte Richtung gemeinsam sozusagen fokussieren.
Hilfe ist denn zum Beispiel Deutschland, also das Bruttoinlandsprodukt einfach anders zu berechnen. Das ist jetzt extrem naiv, mangels wirtschaftlicher Kenntnisse meinerseits, aber es ist groß das Thema Deutschlands Infrastruktur, auf deren Kosten wurde gespart, also Verkehrswege sind desolat und so weiter. Da könnte man doch eigentlich als OECD sagen, wir stufen euch zurück. Ihr müsst, wir berechnen jetzt den Deckungsgrad, wie viel Prozent der Bevölkerung sind krankenversichert, alphabetisiert, wie viele Investitionen in Infrastruktur.
Naja, das macht ja die OECD. Also es gibt ja jenseits des Bruttoinlandsproduktes, über das immer nur die Rede ist, und das ist ja das, was Sie auch vorhin meinten, also wir haben da einen ganz einseitigen Fokus, gibt es natürlich inzwischen eine relativ breite Bewegung sogar unter Wissenschaftlern und auch durchaus Regierungen, die sich damit mit der Frage beschäftigen, sozusagen, welche anderen Messgrößen müssten wir eigentlich mit betrachten oder sollten wir in Zukunft intensiver mit betrachten? Was soll in Zukunft wachsen? Und das ist diese ganze Debatte, diese Beyond-GDP-Diskussion, da haben wir viel auch mit zu tun als Institut. Da gibt es durchaus, will ich mal sagen, einen Funken von Einsicht. Da kommen andere Parameter mit ins Spiel. Ich persönlich betrachte das als eine, will ich mal sagen, ich glaube schon, dass sozusagen das in gewisser Weise auch schon damit zu tun hat, dass sie verstanden haben, dass in dem Moment, wo jetzt das Wachstum nicht mehr wiederkommt, ja egal sozusagen, wie sehr man sich das wünscht, sozusagen, dass die Politik sozusagen jetzt darüber nachdenkt, wie kann ich mich denn jetzt in Zukunft legitimieren, ja? Wie kann ich denn den Bürgern sagen, ich mache eine gute Politik, auch wenn das BIP nicht wächst? Ja, ich kann nämlich dann zeigen, irgendwas anderes ist gewachsen. Und das, so. Also es gibt ja durchaus diese Debatte, das ist jetzt nicht vollkommen neu. Und im Übrigen, das, was Sie angesprochen haben, die Sache mit der Infrastruktur und dem Bestand, ja, das ist etwas, was mich eigentlich erst so im Zusammenhang mit diesem Buch nochmal so richtig beschäftigt hat, dass wir nämlich, wenn wir über Wohlstand reden, über das Bruttosozialprodukt, reden wir eigentlich immer nur über diese Flussgröße, ja? Also das Bruttosozialprodukt, das ist das, was jedes Jahr neu erzeugt wird und was sozusagen in Preisen gemessen auf dem Markt in irgendeiner Weise nachfragerelevant wird, ja? Also das sind sozusagen das, was an Gütern in jedem Jahr in irgendeiner Weise, Güter und Dienstleistungen in einem Jahr auf dem Markt getauscht wird. Das ist sozusagen eine Flussgröße, das wird jedes Jahr neu erzeugt. Aber wir haben natürlich sozusagen schon seit Jahrzehnten jedes Jahr auch Investitionen in den Bestand. Das sind Straßen und Häuser, das sind Museen, das sind auch private Güter, das ist Kunst, das ist sozusagen Leuchten, alles, was Sie hier sehen, das ist sozusagen der Bestand, ja. Und dieser Bestand, diese Bestandsgröße, über die wird eigentlich nur ganz selten geredet, ja. Wir haben inzwischen aber jetzt nicht nur zum Beispiel das Problem, dass es bestimmte Infrastrukturgeschichten gibt, die jetzt lange Zeit nicht mehr so instand gehalten wurden, wie es notwendig oder sinnvoll gewesen wäre, auf Kosten eigentlich angekriegt, sondern wir haben natürlich auch das Problem, dass mit einer schrumpfenden Bevölkerung das, was an Infrastruktur und Bestand und an Häusern und so weiter eigentlich schon alles da ist und was wir eben nicht nochmal bauen müssen, auch nicht nochmal verdienen müssen, ja, dass dieser Bestand, das ist auf der einen Seite ist es einfach ein unendlicher Reichtum, den uns niemand nehmen kann, weil es ist ja da und wir müssen es nicht nochmal bauen und eigentlich können wir es gemeinsam nutzen. Und eigentlich ist es inzwischen so, dass es viel mehr ist, als wir nutzen können. Das ist ja unser Problem, ja, das wiederum erzeugt Kosten. Man muss sie trotzdem instand halten, man muss sie möglicherweise in Zukunft rückbauen. Also ich meine, ich will sagen, das ist für mich zum Beispiel ein interessanter Aspekt an dieser ganzen Wachstumsdebatte, dass wir immer nur den Fokus haben sozusagen auf diese Flussgröße, uns aber nicht sozusagen bewusst machen, einmal, was alles da ist und unternutzt wird, in jeder Hinsicht unternutzt wird, ja, schauen Sie sich all die Güter an, die überhaupt nicht genutzt werden, all die Infrastruktur, die gar nicht genutzt wird, ja, mit einer schrumpfenden Bevölkerung und in Zukunft einem schrumpfenden Bruttosozialprodukt sozusagen in irgendeiner Weise erhalten werden soll, ja, und dann wollen wir gleichzeitig immer noch weiter, also diese Bestandsgröße ist ein interessanter Aspekt an diesem ganzen Thema, mit dem wir uns ein bisschen intensiver beschäftigen sollten, ja. Rückbau ist übrigens auch Wachstum. Jedenfalls in dem Jahr, in dem ich rückbaue, habe ich noch mal ein bisschen Wachstum.
Rückbau ist in Österreich ja auch ein großes Thema, die Debatte jetzt mit Polizeipostenschließungen. Mhm. Ich stamme aus einer Gemeinde, die ist 15 Kilometer von hier und da ist die Post jetzt geschlossen worden. Das war die erste Gemeinde, wo die Polizeistation geschlossen wurde. Das Thema ist da, die haben ja Angst, dass sie, obwohl sie direkt neben der Stadt sind, dass da abgebaut wird. Also meine Beobachtung ist, die Leute haben Angst. Also die
haben Angst.
Die haben das Gefühl, denen geht es jetzt an den Kragen.
Mhm. Vielleicht kannst du was dazu sagen? Ich kenne mich mit der österreichischen Polizei gar nicht aus.
Also ich kann Ärzte und Beamte, die sich da fürchten, das muss man dazu sagen.
Genau. Ja, muss man sich natürlich schon fragen, warum ist es bisher gegangen? Warum konnten wir es uns bisher leisten? Wir sind ja nicht ärmer geworden. Also Nullwachstum heißt ja nur, dass im nächsten Jahr genauso viel wie in diesem Jahr produziert und konsumiert und letztendlich auch Steuern bezahlt werden. Es ist natürlich immer eine Entscheidung und die ist auch fair zu führen. Es ist immer eine Entscheidung, wie viel muss es sein. Ja? Also gerade in Österreich basiert ja diese Debatte, was muss ich alles haben? Oder wir können ja genauso bei Krankenhäusern sein, jede Bezirksstadt muss ein Krankenhaus haben. Ist das wirklich effizient? Ist das wirklich sozusagen das beste System? Kann man das nicht auch besser organisieren? Zuerst muss eigentlich die Frage qualitativ sein, was wollen wir haben? Was braucht man? Welche Art von Versorgung? Welche Art von Sicherheit? Und aus dem kann man dann natürlich ableiten, in wie vielen Orten soll es eine Polizeistation geben. Ich bin jetzt auch sozusagen als Städter sind wir da auch, glaube ich, auf dem falschen Fuß. Es ist, glaube ich, wichtig, diese Debatte auch zu führen im Zusammenhang mit den Kosten. Ja? Also ich höre diese Debatte immer nur, ja, wir wollen das sozusagen erhalten, auf der anderen Seite, wo immer weniger Steuern sollen. Also es kostet auch was und da gibt es sozusagen in der Schweiz ist bei jedem Volksentscheid, der gemacht wird, auch auf einer regionalen Ebene, wollen wir das haben, ist sozusagen, steht dann auf dem Zettel bei einem Durchschnittseinkommen von, bezahlen Sie dann dafür im Jahr 1000 Euro oder 100 Euro oder 10 Euro. Und dann kann ich mich sozusagen fair entscheiden, will ich das haben oder will ich das nicht haben. Und da ist, glaube ich, ganz gut, sozusagen solche Debatten auf eine etwas rationalere Ebene zu stellen. Was natürlich wahr ist, wenn wir sozusagen immer mehr für die Schuldentilgung ausgeben müssen, anstatt, nehmen wir mal an, die Polizeistation ist sinnvoll, ist natürlich
Darf ich bei der Schuldenfalle mal kurz reingrätschen? Es gibt in Hamburg an der Universität eine Uhr, zwei Uhren. Auf der einen Uhr kann man sehen, wie schnell die öffentlichen Schulden wachsen. Und auf der anderen Uhr kann man sehen, wie schnell der private Reichtum wächst, ja, und zwar der obersten 3%. Und dann sieht man, dass der private Reichtum viel schneller wächst als die öffentlichen Schulden, ja. Also weil wir gerade bei der Frage waren, was man sozusagen ganz praktisch und konkret tun kann. Es gibt natürlich sozusagen Vorschläge und wir haben ja an Seri auch Szenarien gerechnet, wie man aus dieser sozusagen, wie man bestimmte Probleme sozusagen lösen könnte. Und es geht natürlich auch um Umverteilung, ja. Und es geht darum, diese großen Vermögen. Wir haben Armut ist auch ein Problem, aber Reichtum ist ab einer bestimmten Größenordnung ein wirklich richtiges großes Problem, ja, weil es nämlich sozusagen diesen selbst verstärkenden Aspekt hat, dass es sozusagen diese Ansprüche von Kapital an die Realwirtschaft sozusagen immer schneller wachsen und die gesamte Gesellschaft unter Druck setzen und einen ungeheuren Stress erzeugen in den Unternehmen, in den Banken und so weiter und so weiter. Ja, und das, so weltweit läuft das Spiel. Also die Frage sozusagen, wir kommen ohne natürlich sozusagen, wir haben natürlich, ist es möglich, das zu ändern, indem man solche Vermögen besteuert. Ja, Vermögen besteuert. Es geht auch um Erbschaftssteuer, es geht um eine Bevorzugung von sozusagen steuerlichen Bevorzugung von Einzelunternehmen zu Ungunsten von Kapitalgesellschaften. Es gibt Vorschläge, wie man das Markenrecht ändern könnte, um zu verhindern, dass diese gigantischen sozusagen internationalen Konzerne immer weiter wachsen. Das hängt zum Beispiel auch mit Markenrecht zusammen. Es gibt sehr kluge Vorschläge, politische, wie wir sozusagen diese Grundstrukturen, die diesen Stress erzeugen, sozusagen wie wir an den Schrauben drehen können, um sozusagen bestimmte Dinge sozusagen aus diesem Dilemma rauszukommen. Das geht. Und was ich noch nicht erwähnt habe, ist, dass ich persönlich auch glaube, dass das Grundeinkommen in der Lage wäre, das Spiel in einer Art und Weise zu ändern auf den Arbeitsmärkten. Und was die persönliche Absicherung von Menschen angeht und von Familien, dass ein sozusagen ein Grundeinkommen sehr wohl in der Lage wäre, an der richtigen Stelle, ich sag mal, die richtigen Veränderungen zu erzeugen, die wir brauchen.
Ich komme nochmals auf das Wir zurück.
Ja.
Was Sie verlangen, ist schlechthin eine kollektive Vernunft. Alle sollen vernünftig sein. Ja? Also etwas, was nicht erfüllbar ist. Mhm. Ja? Und Vernunft ist eine kognitive Fähigkeit und was wir bräuchten, ist ein emotionales Aufladen der Vernunft. Und ich glaube, Vernunft passiert bei der Menschheit immer dann, wenn große Not ist, in irgendeiner Form. Also es bedarf wahrscheinlich eines großen Crashes, damit man wirklich umdenkt. Und vielleicht ist der Klimawandel so etwas, weil er schneller kommt, als man es vielleicht glaubt, dass uns alle zum Umdenken zwingt. Danke.
Unsere Hoffnung ist ja ein bisschen, dass sozusagen die Wirtschaftskrise kommt vor der Ökokatastrophe, weil die ist sozusagen letzten Endes immer nicht so schlimm, ja, ist auch schlimm, da wird sozusagen zu massiven Umverteilungen und ich weiß nicht, ob es die richtigen trifft, aber sozusagen die 2008 war offensichtlich noch nicht genug. Und ich gebe Ihnen aber völlig recht, also oder das, es geht ums Emotionale. Und es geht insofern, wenn wir über Politik reden, sollen wir schon über Vernunft reden. Und zum Beispiel diese Steuersysteme oder so, das liegt alles längst in den Schubladen und reden alle davon, vom Wirtschaftsforschungsinstitut bis zu Pipapo. Das müsste man einfach machen, das wäre sozusagen rational einfach das Beste. Es ist aber ich merke auch, und wir reden ja mit vielen Leuten über das Thema, dass, ich sage jetzt mal, normale Menschen, die sich sozusagen jetzt nicht groß Gedanken gemacht haben bisher, eigentlich das Thema auch sozusagen sehr, sehr gut verstehen und auch vom Emotionalen her. Also wir müssen sozusagen dieses, die haben nur das, man glaubt dann immer, ja, es steht ja in der Zeitung und es wird immer gesagt, dass. Ja, und das versuchen wir uns mit unserem Buch sozusagen, diese Argumente ein bisschen sozusagen einfach zu relativieren und sagen, das stimmt alles nicht, lasst euch nichts einreden. Es ist vieles da und es ist gut so und es wird uns nicht schlecht gehen. Und ich glaube eben auch, dass das sozusagen, also völlig richtig, das ist nicht es ist auch ein Kopfthema, es ist auch ein mathematisches Thema, weil sozusagen das ist exponentielle Wachstum, das wir eh nicht haben. Wir haben in Wahrheit lineares Wachstum. Es kommt ungefähr jedes Jahrzehnt ungefähr gleich viel dazu. Das ist mathematisch logisch, dass es einfach pro Prozent weniger ist. Ja. Und Nullwachstum heißt nächstes Jahr nur so viel wie in diesem Jahr. Genauso viel CDs, da sind wir wieder bei den Beständen. Ja, wer hat die CDs, wie oft haben Sie die CDs gehört, die Sie im vorherigen Jahr gekauft haben? Also selbst wenn Sie gar keine kaufen, können wir die aus dem Vorjahr und aus dem Vorvorjahr immer noch hören. Wir haben eh nicht die Zeit dazu.
Nein, die Kunst muss man immer investieren.
Um die Künstler zu unterstützen, ja. Es ist völlig richtig. Aber es zeigt sozusagen dieses Grundproblem und es zeigt sozusagen, hören wir mehr auf das, was uns gut tut. Und dann glauben wir natürlich immer noch, dass wir sozusagen in den Zwängen sind und individuell sind wir in den Zwängen, darum hilft das Kollektive, aber dann sozusagen vielleicht eher nicht kollektive Vernunft, sondern sozusagen kollektives Gefühl, reden wir drüber und schauen wir das und sozusagen, dann merkt man, dass ja den anderen geht's ja auch so, also warum lassen wir uns das eigentlich gefallen und geht's vielleicht doch anders. Und da glaube ich übrigens, dass uns der demografische Wandel insofern hilft, dass es zumindest bei uns, wenn man nicht sozusagen massiv jetzt über Einwanderung das wieder ausgleichen, dann werden's zum Beispiel auch die Unternehmen immer schwieriger haben, und das merken auch die Monsantos, weil wir es vorher gesagt haben, werden es immer schwieriger haben, sozusagen gut ausgebildete, motivierte, junge Leute zu kriegen, die immer mehr dran denken und sich sozusagen vor ihren Freunden rechtfertigen müssen, wo arbeitest du eigentlich? Und das ist in einer Situation, wo die Arbeitslosigkeit hoch ist, kann man das sozusagen noch ganz gut niederhalten, aber das kann man in einer Situation, in die wir jetzt kommen, wo es ganz schwierig wird, gute, fitte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu kriegen, wird sich da sozusagen auch das Machtgeschiebe wieder ein bisschen zu den Arbeitnehmern verschieben und da kann sozusagen auch was Positives daraus sich ergeben.
Entschuldigung, ich muss einen Soziologen ganz kurz zitieren, der gesagt hat, Machtsystem versucht sich immer selbst zu erhalten und tun alles dran. Mhm. Das erinnert mich daran, dass Menschen sehr leicht Angst einzuflößen ist. Mhm. Dass man zum Beispiel ein Beispiel von der Schweiz, wo die gesagt haben, wir machen jetzt eine Obergrenze, wählt sie dafür oder wählt sie dagegen. Und man sagt, genial, jetzt wählen alle viele, wenn 8% werden jetzt dafür, wenn das Obergrenze wollen wir nicht haben. Also es gibt eine Obergrenze, sowas. Ja. Haben aber die Bevölkerung, ist ihnen eingeredet worden, nein, wenn die Obergrenze jetzt, wenn sie das macht, dann geht es mit der Wirtschaft und das ist schlecht und für alles und für die Schweiz ganz schlecht. Ja. Und jetzt haben die sich alle Angst gekriegt. Ja. Dieses Argument von, machen wir Reichensteuern und damit nein, dürfen wir nicht, weil damit investieren die Reichen nichts mehr. Es ist irgendwie ein ganz leichtes Argument. Na sicher, da müssen wir den Reichen helfen. Ja. Was für ein genauso gegenwärtiges Gegenargument hätten Sie dazu? Man sagt, wie das könnte man das mit einem Satz einfach ausführen?
Nein, es gibt genau in der Schweiz gibt es genau das Gegenbeispiel, ob uns das gefällt oder nicht, aber diese Abstimmung gegen die Zuwanderung der EU-Bürger ist eigentlich genau mit dem Argument geführt worden, also so viel ist uns das Wachstum auch nicht wert, dass wir jetzt sozusagen unsere Grenzen aufmachen müssen. wie gesagt, was ich immer davon halte, aber es zeigt sozusagen schon, dass diese Idee, also das Wachstum stellen wir jetzt nicht über alles, und ist ja in dem Fall schon auch sozusagen durch Wirtschaftsinteressen, also die waren ja sozusagen schon dafür natürlich, dass sozusagen die Grenzen offen zu halten. Ich wäre jetzt auch dafür, aber ich finde schon interessant, dass es auch diese Bewegungen gibt. Die Frage, ich weiß auch nicht, wie man es argumentiert, weil wir wissen natürlich, oder was heißt argumentiert, ist es einfach, es kommt eh nicht an. Ja, es ist einfach, das sind einfach Behauptungen, dass das sozusagen trickle down nachher allen was bringt. Das liegt im Moment sicher noch daran, dass wir sozusagen einfach weniger Werbebudget haben, um sich sozusagen an diesen Kampagnen zu beteiligen, als die davon sozusagen profitieren. Was hilft da einfach, es noch sozusagen deutlicher, lauter, öfter dagegen zu halten?
Haben Sie das mitbekommen? Die Partei in Deutschland mit dem Namen Die Partei ist wirklich erst eingezogen. Aha. Und ich habe erst heute gelesen, die hatten die Forderung nach einem Existenzmaximum
Also man darf nicht mehr als 1 Million Euro besitzen. Und die zweite Frage, die Schweiz wird eingemauert. Also wenn die in Österreich kandidieren, das wäre schon sehr reizvoll gewesen. Da war eine Frage.
Also ich hätte die Frage, wieso müssen wir immer begrenzen? Wieso darf es nicht noch mehr Wachstum geben und noch mehr Ungleichheit? Weil irgendwann wird das sowieso crashen. Irgendwann ist das genau. Einmal, wenn 0,01% der Bevölkerung, also 99,99% hat, werden die anderen irgendwann sagen, das geht so nicht. Und dann wird das System automatisch crashen. Also wieso tun wir immer verlangsamen und nicht einfach alle Schleusen auf und dann ist es schneller vorbei.
Ja, ist auch ein Weg. Könnte man relaxter sein, stimmt.
Ja. Ja. Um auf das Thema Reiche und Reichensteuer nochmal einzugehen, es ist jetzt keine Frage, aber ich habe ein Interview gelesen in der Zeitung und das hat mich also menschlich sehr berührt. Einer der reichsten Männer Österreichs, also einer der größten Unternehmer Österreichs, der angeblich 36 reichste Mann der Welt, hat im Interview gesagt, sein gesamtes Vermögen, das sich über, ich weiß nicht wie viele Milliarden Euro beläuft, wird in Österreich versteuert. Also das zeigt für mich menschliche Größe, viele menschliche Aspekte, die anderen Reichen vielleicht auch gut tun würden. Mhm. Und dann hätte Österreich vielleicht nicht so viele Schulden.
Weil Sie gemeint haben, Sie treffen auf sehr viele Leute, denen das bewusst ist, dass wir mit dem Wachstum an die Grenzen kommen. Würde mich interessieren, ob das aus Ihrem Wissen her ein typisch europäisches Phänomen ist, weil eigentlich die Japaner müssten das ja noch viel mehr empfinden als wir. Und wie ist da das Empfinden in den USA? Haben die das ähnlich oder haben die viel mehr noch diese Wachstumsfantasien?
Oh, zu Japan muss ich gerne was sagen, weil das, da war ich jetzt gerade und das, ich finde diesen Fall Japan so wahnsinnig interessant. Weil wenn man sich die Entwicklung in Deutschland anguckt, jetzt demografisch und auch was die ökonomischen Daten anschaut und die Entwicklung in Japan, wenn man diese Kurven sich anschaut, laufen die exakt parallel, 10 Jahre zeitversetzt, aber exakt parallel. Und viele Leute sagen sozusagen, dass Japan sozusagen deshalb so spannend ist, weil es nämlich sozusagen zeigt, mit welchen, sozusagen wie unsere Zukunft aussieht. Und in Japan ist es so, dass Japan wird 2050, 2060 ungefähr ein Drittel seiner Bevölkerung verloren haben, also geschrumpft sein auf 2 Drittel seiner Bevölkerung. Das Land Japan wird zur Hälfte nicht mehr bewohnt sein. Es gibt dort inzwischen viele Regionen, sozusagen immer mehr Orte, wo nur noch Senioren wohnen. Und es gibt immer mehr Kommunen, die pleite gehen und der Staat kann auch nichts mehr dagegen tun, weil er so verschuldet ist inzwischen und sich gerade nochmal verschuldet hat, dass er nicht mehr die Ressourcen hat, diesen Kommunen zu helfen. Japan hat verstanden, dass eines der sozusagen Ursachen für seine demografischen Probleme zum Beispiel die Privatisierung des Bildungswesens ist, weil sich die normale japanische Durchschnittsfamilie heute gar nicht mehr leisten kann, mehr als ein Kind großzuziehen, weil nämlich die Karriere im Kindergarten anfängt und der kostet 2000 Euro im Monat. Ja? Und es gibt auch gar keine staatlichen Kindergärten. Die Frauen dort sozusagen haben einfach, sozusagen der japanische Mann arbeitet im Durchschnitt 12 bis 16 Stunden. Der ist abends um Mitternacht nach Hause, der normale japanische Angestellte nach wie vor. Diese Gesellschaft ist so im Ungleichgewicht, bezogen auf das Thema Work-Life-Balance, die Dominanz sozusagen der Wirtschaft und ich komme gleich mal aufs Wachstum zu sprechen, die sozusagen die Dominanz dieser Struktur auf diese Gesellschaft ist so sozusagen so stark und ist so zerstörerisch, dass diese Gesellschaft nicht mehr in der Lage ist, ich rede jetzt schlicht mal sozusagen über die Menschen, sich selber zu reproduzieren, ja, in diesem System. Aber jetzt schauen wir uns mal an, was heißt das? Ja, jetzt gibt es die Debatte in Japan und die ist schon spannend, weil da geht es nämlich um diese Wachstumsfrage. Sozusagen, was machen wir denn jetzt? Wollen wir Zuwanderung? Brauchen wir unbedingt Zuwanderung, oder nicht. Jetzt gibt es die Wachstumspropheten, die sagen, wir brauchen unter allen Umständen Wachstum, Abenomics und andere, die sozusagen sagen, jetzt holen wir 3 Millionen Koreaner und Chinesen bei uns ins Land und sozusagen und verjüngen uns oder 10 Millionen oder 20 Millionen. Und dann gibt es aber auch eine ganz starke Bewegung, die sagt, nein, das wollen wir nicht, ja, wir wollen schrumpfen. Wir wollen weniger werden. Vor 30 Jahren waren wir auch nur 100 Millionen, das reicht, ja, vor 15 Jahren waren wir 70 Millionen. Wenn man sich nämlich sozusagen die Entwicklung, die Bevölkerungsentwicklung in Japan anschaut dann, und sozusagen diese Peak Oil, die kennen Sie alle, diese Darstellung, sozusagen Ölzeitalter, ja, dann sieht man nämlich eigentlich, dass sich das sozusagen absolut parallel miteinander sozusagen entwickelt. Also Japan, und das ist jetzt die drittgrößte Industrienation der Welt immer noch, ist eigentlich auf dem Weg, das ist gar nicht mehr aufzuhalten, aus einem Riesen sozusagen zu einem mittelgroßen oder zu schrumpfen. Natürlich ein Albtraum für viele sozusagen für die politischen und die und für einen Teil der japanischen Eliten. Aber es ist sozusagen dort kann man dieses Postwachstumsgesellschaft, die können Sie dort sich schon anschauen und man kann sehen sozusagen, wie dieser Prozess dort sozusagen, wie das aussieht. Und das finde ich sozusagen ungeheuer interessant. Japan ist übrigens ein hochzivilisiertes Land, ein wahnsinnig zivilisiertes Land. Die schrumpfen so zivilisiert, ja, das können Sie sich gar nicht vorstellen.
Die wachsen wahrscheinlich auch schon immer so hoch.
Das geht da so friedlich ab, ja, das Schrumpfen. Und die sind so diszipliniert, ja, so wahnsinnig diszipliniert auch sozusagen, was diese Veränderungen angeht. Und
da ist natürlich
ja und Japan ist ein Land ohne Kriminalität. Stellen Sie sich das vor. Ja, Japan, Sie sind mitten in Tokio und niemand schließt seine Tür ab und Sie lassen Ihren Geldbeutel liegen und es gibt keine Kriminalität. Ja, so zivilisiert ist dieses Land. Ja. Aber auch
also wenn
so
jemand
stark
nach Japan auswandern möchte,
bitte genau. Auswandern?
Sie empfehlen, ja, nach Japan auszuwandern, indirekt.
Ja, die nehmen ja keinen auf.
Naja, und da ist natürlich USA, weil Sie das gesagt haben, ist natürlich genau das Gegenteil. Da ist dieses dieser Glaube sozusagen, wir können, jeder ist seines Glückes Schmied und kann da sozusagen noch, und es kommt eigentlich auch nur darauf an, dass jeder für sich wächst oder sein Glück macht, ist da natürlich da und da ist das sozusagen kulturell einfach drin, auch wenn sozusagen makroökonomisch überhaupt nicht stimmt und auch da sozusagen für die große Mehrheit es sozusagen sich nie ausgeht, ist trotzdem dieser American Way of Life, von dem immer weniger Leute profitieren. Ich meine, die haben ja auch damit angefangen. Eigentlich ist alles, wenn wir das sozusagen über die 60er, 70er schreiben, dann haben wir ja auch da sozusagen alles kopiert. Die hatten vorher den Fernseher und das Auto und das alles. Das ist jetzt ein bisschen die Frage, wo gehen wir hin? Ja, die Amerikaner und vielleicht auch die Chinesen und andere werfen uns ja vor, dass wir sozusagen zu faul sind, um sozusagen auf dem Weltmarkt zu bestehen. Und die Gefahr ist natürlich dann da, wenn wir glauben, wir können sozusagen selber, sage ich jetzt mal, schrumpfen oder uns sozusagen zurückhalten, es gemütlicher angehen zu lassen, aber uns sozusagen aus dem Weltmarkt zu versorgen, dann wird es natürlich mit der Wettbewerbsfähigkeit nicht ausgehen. Aber wir könnten schon sozusagen das auf dem hohen Niveau, auf dem wir sind, sozusagen anders machen. Und ich glaube schon, dass es da sozusagen einen europäischen Weg gibt, wenn man den sozusagen stark geht. Wenn man uns nicht da irgendwie sozusagen versucht, sozusagen durchzulavieren und das Beste irgendwo überall rauszuholen, das wird sich wahrscheinlich nicht ausgehen. Da muss man aber auch sagen, weil man sozusagen diese Zuwanderungsfrage immer wieder auch kommt und die ist auch wirklich irgendwo zentral und das ist ja auch ein Grund, warum es Österreich auch wirtschaftlich noch besser geht als einigen anderen Ländern, die von dem demografischen Übergang schon mehr getroffen sind, weil wir auch doch noch immer trotz aller Unkenrufe und Kritik sozusagen eine gute Zuwanderungsquote auch haben. Das muss man schon sagen. Das hilft uns auch sozusagen auch bei den Wachstumsraten noch immer.
Wir nähern uns jetzt dem Ende des Kepler-Salons, aber Sie warten schon so lange.
Also immer gedacht, es geht um die Handlungsfähigkeit von Österreich. Die eine hofft auf den Crash, die andere auf die kollektive Vernunft und ich hoffe eigentlich auf einen nationalen Konsensus, eine Übereinstimmung. Weil wir sind zum Beispiel im Schulbereich nicht in der Lage, die SPÖ will die Gesamtschule in anderer mit anderen Worten, aber es ist das. Mhm. Die anderen wollen das beibehalten, solange wir das nicht in der Lage sind, das irgendwie einheitlich zu einen einheitlichen Konsens, eine Übereinkunft zu finden, zahlen wir doppelt und die Leistungen oder das Ergebnis unserer Anstrengungen, finanziellen Anstrengungen, ist gering, ja, im Vergleich zu anderen.
Also Konsens, der österreichische Weg.
Und ich würde schon sagen, wenn nicht in Österreich, ja, wo sozusagen, also ich glaube, wir könnten es, ja, es sind andere Gesellschaften, sind viel mehr gespalten als wir, ja. Bei uns, das sind ja irgendwie Mickey Maus Diskussionen in Wahrheit, ja. Eben, ja, meine ich ja. Aber sozusagen, wenn wir es nicht einmal dort schaffen, das ist sozusagen wieder dann der pessimistische Ausblick. Aber ich glaube schon, dass wir es sozusagen in Österreich eigentlich, dass wir es können müssten. Da müssten wir halt ein paar dann vielleicht doch aus dem Amt jagen.
Und ich glaube, also es klingt alles danach, als müssten wir die Revolution wirklich von hier aus starten. Also ja, wie gesagt,
morgen um 10
bei Die Löwen. Kaufen Sie vorher noch das Buch, das geht sich vielleicht aus, wenn Sie die Nacht durchmachen vor der Revolution. Herzlichen Dank, Christine Ax, Friedrich Hinterberger, für den Vortrag. Ich sage Ihnen noch ganz kurz, worum es in den nächsten Kepler-Salonen gehen wird, nach der postrevolutionäre Kepler-Salons. Am 27. Mai Relativsmodulation und Plastizität, wo sich Körperpolitik und Widerstand begegnen. Da haben wir wieder den Widerstand. Marie-Louise Angerer wird zu Gast sein, im Audimax der Kunstuniversität, Kollegiumsgasse. Dann gibt's wieder eine Matinee am Sonntag, am 1. Juni um 10.30 Uhr, wenn ich recht informiert bin, Kaffee und Butterbrot dazu. Und das Märchen vom Animal Rationale, Thomas Moers ist zu Gast, der Philosoph. Ja, wenn's noch Diskussionsbedarf gibt, und den gibt's, behaupte ich jetzt, dann nutzen Sie die Anwesenheit unserer Vortragenden. Sind Sie noch ein wenig hier oder müssen Sie
unbedingt
schon weg?
Na ja,
Sie unbedingt. Sprechen Sie noch. Herzlichen Dank fürs Kommen und kommen Sie gut nach Hause, nachdem Sie noch diskutiert haben. Danke.